Willkommen beim Time of Change Podcast. Wir bringen Veränderung in deine Ohren. Es ist Zeit für Veränderung und wir sind hier, um dir dabei zu helfen. In unserem Podcast findest du alles, was du brauchst, um voranzukommen und dein Leben zu verbessern. Erlebe tiefgründige Interviews, innovative Techniken und Erklärungen für bisher unerklärliche Phänomene. Entdecke Hintergründe, die dein Leben verständlich machen und dich inspirieren. Dieses Format bietet dir ausgewählte Inhalte unseres Senders Time of Change TV. Ohren auf, denn jetzt geht's los.
Ja, heute Morgen werden wir vielleicht ein bisschen, habe ich schon ein bisschen eingeleitet, über Meditation ein bisschen sprechen. Meditation hat viele, es gibt unheimlich viele Arten der Meditation. Ich habe angefangen mit transzendentaler Meditation, aber als sich mein Weg irgendwie geöffnet hat, hat sich auch dynamisch die Meditation meiner Öffnung angepasst. Und über die Jahre hinaus habe ich verschiedene Techniken ganz normal irgendwie in mich aufgenommen, weil irgendwie meine Einstellung sich ein bisschen verändert hat. Aber eins ist mir ziemlich schnell klar geworden: das eigentliche Ziel der Meditation ist, im Hier und Jetzt zu sein. Und es gibt in dem Sinne eigentlich kein Ziel in der Meditation. Es gibt nur ein Sein, das Sein. Und deshalb, die meisten Leute, wir sind das so gewohnt, dass wir das nicht verstehen. Wir arbeiten immer auf ein Ziel zu. Ob wir jetzt zur Arbeit gehen wollen oder Geld verdienen wollen, dann ist immer ein Ziel da. In der Meditation ist es genau das Gegenteil. Es gibt kein Ziel. Es gibt nur ein Sein, ein Dasein. Und das Dasein ist sehr, sehr einfach. Man braucht nur die Augen aufzumachen und sich bewusst sein. Und diese Sache, die scheint die schwierigste Sache von allem zu sein, weil wir so programmiert sind, dass wir immer auf ein Ziel zusteuern. Es gibt immer nur noch das Morgen und wir denken immer über die Vergangenheit nach und was war und wie können wir das besser machen und so weiter und so fort. Und morgen, was machen wir morgen jetzt? Dann machen wir uns schon wieder mal Sorgen, weil wir nicht wissen, wo wir das Geld herkriegen. Und dieser ganze innere Mechanismus, der läuft dauernd in uns ab. Und wir versuchen, aus diesem Mechanismus rauszukommen. Und das ist eigentlich die einfachste Sache in der Welt. Nur hält uns der Mechanismus, die Maschine, von dieser total einfachen Sache ab, indem sie uns dauernd ablenkt und in die Welt der Gedanken vertreibt. In Wirklichkeit geht es darum, dass wir da sind. Und das Dasein, das Sein, ist das totale Endziel und der Anfang des Lebens. Und darum geht es. Und das ist die schwierige Sache, dass wir das versuchen irgendwie zu erreichen. Aber das kann man nicht erreichen, das kann man nur praktizieren. Und deshalb geht es darum, die Meditation so zu machen, dass wir uns schon an der Stelle des Seins befinden, also dass wir uns gewahr werden. Und das ist gar nicht so einfach, wie man das sich vorstellt, weil immer die Gedanken immer wieder reinkommen. Nun gibt es verschiedene Einstellungen zu den Gedanken, das habe ich hier schon mal aufgeschrieben. Die Gedanken sind eigentlich Produkte unserer selbst. Und wenn wir uns ein bisschen, wenn wir dieses Selbst nicht im Griff haben oder nicht irgendwie erfahren, dann kommen nicht nur unsere Gedanken ins Spiel, sondern auch die Gedanken anderer. Und wir müssen uns das so vorstellen, dass wir so Radioempfänger sind, die nicht nur unsere Gedanken aufzeichnen, wenn unsere Gedanken nicht da sind, dann strömen andere Gedanken durch unser Bewusstseinsfeld. Sheldrake nennt das Morphic Field, nicht das so ein energetisches Feld um uns herum, das dauernd irgendwie im Austausch mit anderer Energien ist. Und jetzt ist es so, dass jeder Gedanke, den wir haben, ein Energiefeld darstellt. Und diese Gedanken, die wir haben, die ziehen automatisch andere Gedanken an, die in der Atmosphäre herumschweben. Und die sind da sehr, die lesen sich die Gedanken auf. Und zwar die Gedanken nur, die in unserem Energiefeld schon drin sind. Deshalb kommen wir in Gruppen zusammen, die der gleichen Meinung sind, die an die gleichen Sachen glauben, und die bilden dann ein eigenes Energiefeld. Und aus diesem Energiefeld beziehen sie ihre Identität, weil sie ja nicht wissen, dass sie Einheitsbewusstsein sind, sondern sie wissen nur, was sie gelernt haben, was sie in sich aufnehmen. Und so langsam, aber sicher, stellt sich aus diesem Gedankenfeld eine Identität zusammen. Und diese Identität ist unser Ego. Die bildet unser Ego. Und das Ego ist ziemlich wählerisch. Das wird sich nicht mit Gedanken beschäftigen, die außerhalb seines Energiefelds sind. Und das bildet Schwierigkeiten in der Gesellschaft, weil die Gesellschaft sich dann in Glaubensenergienfeldern aufteilt. Und so kommt es dazu, wenn wir jetzt zum Beispiel ein anderes Energiefeld finden, andere Glaubensrichtung, andere Ego-Energiefeld, dann kommt es zu Konflikten. Und wir versuchen dauernd irgendwie durch Kompromisse oder durch Negotiation irgendwie einen Common Nenner zu finden, um irgendwie als Gesellschaft zu funktionieren. Und darum geht es hier, nicht? Und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es Krach, dann gibt es Auseinandersetzung, auch in der engsten familiären Verbindung. Kann es zu Brüchen kommen, wenn sich das Ego auf einen bestimmten Energiekreis spezialisiert hat oder die Identität da sucht und dann auf einmal ein anderes, das sich schon ein bisschen verfestigt hat in der Energie, meistens zwischen Eltern und Kindern, kommt das auf, oder zwischen den Generationen, weil ältere Generationen sehr häufig ihr Energiefeld, ihr Gedankenfeld statisch gemacht haben. Und dann nur noch glauben, ja, das ist jetzt, das schon mein ganzes Leben habe ich daran geglaubt. Und das ist jetzt so, nicht? Und dann gibt es immer der Streit zwischen den Generationen und so weiter. Und das ist unser Problem hier, dass wir alle mit uns rumtragen auf dieser Welt. Und das ist, was alle Kriege verursacht, und die Kriege sogar zwischen den Glauben, wie in Nordirland Katholiken gegen Protestanten, im Nahen Osten Sunnis gegen Shiites und in Indien Sikhs und Muslims gegen Hindus und so weiter. Und die ganze Kohäsion eines Landes kann dadurch in die Brüche gehen. Und unsere Logik müsste uns eigentlich sagen, hör mal zu, so können wir nicht als Gesellschaft stark sein, nicht? Wir müssen irgendwie einen Weg finden, um Kompromisse einzugehen. Und das fällt vielen Leuten sehr, sehr schwer, weil sie ihre Ego-Identifikation und ihren Glauben einfach nicht kompromittieren wollen. Und dann sagt man sich, okay, wir können das nicht mehr, wir suchen uns jetzt einen starken Mann und dem überlassen wir alle unsere Entscheidung. Und dann geht's los und dann wählen die Putin oder Hitler, nicht? Und dann nehmen alle Entscheidungen ab und wir unterordnen uns dann und verfestigen und den Glauben, dass das schon irgendwie richtig ist. Und das ist das größte Problem, weil wir dann unsere Unabhängigkeit, unsere Souveränität delegieren auf einen starken Mann oder Frau und dann nicht mehr unsere menschliche Evolution verfolgen und die dann aufgeben. Nun, ich hatte Anfang der 80er Jahre, ich hatte in meinem ersten Buch habe ich geschrieben, da hatte ich eine zweite Einheitserfahrung und bin da in die Gedankenwelt eingedrungen. Und jeder Gedanke hat eine Form, hat eine Farbe, hat eine Bewegung, ein Ausmaß und so weiter. Und in dieser Gedankenwelt konnte ich sehr klar sehen, wie Gedanken und Ideologien sich in unheimlich interessante Form aufbauen. Und je kohäsiver, je mehr kohäsiv, bitte? Ja, zusammenhängend war, der Gedanke war dann, entschuldige, mein Englisch kommt immer wieder zwischendurch, dann sind die, dann kann man schon von außen sehen, ob das powerful Gedanken sind und die irgendwie gut funktionieren. Das sieht man an der Harmonie der Gedanken, wie die aufgebaut sind. Und da gibt es ganz bestimmte Gebilde, wie zum Beispiel, sagen wir mal, ein wissenschaftlicher Gedanke. Die sind unheimlich präzis, unheimlich harmonisch, komplex und die wachsen und bilden sich. Und da gibt es ganz bestimmte Gedanken, die das Gedankenbilde zusammen machen. Zum Beispiel der Urknall ist ein riesiger Gedanke. Und alle Leute füttern dann diesen Gedanken mit ihren eigenen Beweisen, nicht, die vielleicht gar keine Beweise sind. Und dann auf einmal kommt ein neues Gedankengebilde auf und das schleicht sich dann so langsam an dieses alte Gedankenbild ein und das fängt dann an zu bröckeln. Da fangen dann Sachen an zu bröckeln und andere Leute bilden dann neue Gedanken und die mauern die dann zusammen. Und so entsteht ein riesiges Gedankengebilde, das man richtig sehen kann, das man hören kann, das man, in den man sich hineinbegeben kann und sofort das the knowing field, das Wissensfeld, nicht? Die göttliche Intelligenz, sagen wir mal, nicht? Also das, Aurobindo, der indische Philosoph, nannte es the divine mind, nicht? Der göttliche Verstand. Ja, das göttliche Wissen. Und das ist ein Wissen, in dem wir nach und nach eintreten und dem wir uns annähern durch Meditation. Weil wir uns in der Meditation von diesen Restriktionen, wie heißt es, Beschränkungen befreien, langsam und dann in die der Einheit zu gehen und auf dem Weg zur Einheit legen wir immer mehr von unseren konditionierten Mind ab. Und und dann kommen wir in das Feld der Gedanken. Und das ist ein unheimlich interessanter Prozess. Wenn wir sehen, wie die Gedanken zusammen, also man kann schon von Weitem kann man schon sehen, aha, das ist Hinduismus. Da sind die ganzen Symbole, Tempel, das hat ein Tempelgebilde wie ein Hindu-Tempel, die Gedanken und eine unheimliche Ausstrahlung, die die Leute anzieht. Und die bringen dann ihre Aufmerksamkeit hinein, ihre Liebe und das wird immer schöner, immer größer, immer harmonischer. Das fängt an zu singen, zu spielen. Musik macht sich breit und die manifestiert sich auch auf der physischen Ebene. Leute fangen an zu beten, zu singen. Und das ganze Gebilde, das ganze Gebäude wird dann unheimlich stark und unheimlich groß, hat eine unheimlich große Ausstrahlung. Und so diese Glaubensrichtung, die haben alle eine ziemlich starke Anziehung, eine ziemlich starke Energie. Und die sind nicht so einfach umzuwerfen. Vor allen Dingen, wenn sich das über Traditionen, über Tausende von Jahren oder Hunderte von Jahren so langsam verfestigt hat. Und dann kommt es natürlich, da gibt es dann andere Gedankengebäude, nicht? Und sehr häufig, wenn diese Gebäude von einer Emotion der Liebe oder der Toleranz getragen werden, dann gibt es keinen Konflikt. Wie in der frühen Islam oder im Christentum, da war einfach noch diese Toleranz weitgehend vorhanden. Aber dann wurde schon von anderen Gedankengebäuden, die schon so alt waren, die schon bisschen bröcklich waren, wie zum Beispiel die Gottheiten im römischen Reich, die wurden dann irgendwie ein bisschen untergraben und die fing dann an zu bröckeln, nicht? Und auf einmal dachten die Leute, die von diesem Gedankengebilde abhängig waren, wir müssen jetzt unheimlich was tun, damit unser Gebäude nicht zusammenfällt. Und dann haben sie sich die Gläubigen des Christentums herausgeschnappt und die dann an die Löwen verfüttert. Und so gibt es dann Kulturkämpfe in der ganzen Menschheit, nicht, wo immer wieder neue Gedankenfelder untergraben werden und dann zusammenbrechen, zusammenbröckeln, oder wenn sich diese Gebilde nicht mehr aufrechterhalten, dann fallen sie zusammen, die Gläubigen gehen dann in andere Richtungen und so weiter. Und das besteht nicht nur bei Glaubensrichtung, sondern das spielt sich auch in unserem individuellen Gedankenfeld statt. Nicht jeder Gedanke hat eine Form. Jeder Gedanke hat eine Farbe, eine Animation, und das kann man auf den höheren Astralebenen sehr gut unterscheiden und sehen, dass man dann Leute sieht, die sich mit bestimmten Gedanken befassen, die umgeben sich mit bestimmten Formen, und wenn die Gedanken nicht verfestigt sind, dann sieht man eigentlich nur Farben, nicht, und Muster. Und an diesen Mustern kann man schon erkennen, was die Leute, wo die herkommen, was sie glauben. Und man geht auf die dann zu und dann sagt man guten Tag. Man findet dann jemanden, der ein Gedankenfeld hat, das sehr harmonisch mit unserem Gedankenfeld funktioniert. Und so findet man sich zusammen dann mit verschiedenen Leuten. Und das sickert durch auf die physische Welt. Wir finden dann Leute hier zusammen, die uns sympathisch sind. Und was natürlich sehr stark ist in einer Gruppe wie diese hier, dass wir uns alle schon einig darüber sind, dass wir ein Einheitsbewusstsein haben, ein Quellenbewusstsein, aus dem wir hervorgekommen sind und in das wir wieder zurückfinden werden. Und das Großartige ist, wenn so eine Gruppe existiert, dann wird dieses Gedankenfeld immer wieder verstärkt. Also dann werden wir daran sehen, dass andere Leute genau in derselben Richtung gehen. Das verstärkt uns dann. Und dadurch wird eine Energie erzeugt, wenn wir jetzt diese Gruppe verlassen, die das unser Energiefeld verstärkt hat und es uns leichter macht, in die Meditation zurückzufinden und so weiter. Ja, ich meine, es kommt darauf an, wie klar man sehen kann. Also schon auf den unteren Astralebenen werden Gedankenform oder Emotionform verwandeln sich in Form. Ja, die kann man sehen, indem man sich darauf sensibilisiert. Und dann ist nur eine Frage der Wahrnehmung. Nicht? Also das erste, was sowieso passiert. Ja, nee, wir sind sehr selektiv in unseren Gedanken, also in der Wahrnehmung. Wir gehen nicht durch eine Welt, die total von Gedankenformen verschmutzt ist, sagen wir mal, nicht? Dass wir uns in so einem See von Gedankenformen befinden. Ja, das ist auch eine Sache der Fokussierung, nicht? Normalerweise, wenn ihr auf die Astralebene geht, das Erste, was wir sehen, ist die Person, ja, und den Astralkörper. Das ist ein Energiefeld, das die Person umgibt, das schon von bestimmten Farben und so weiter irgendwie definiert wird, nicht? Und also man fängt nicht an, Gedanken zu sehen. Gedanken zu sehen ist eine höhere Form der Wahrnehmung schon. Ich habe die Gedanken erst gesehen, als ich auf eine höhere Stufe war, ja, nicht? Das ist eine Sache der Fokussierung. Und also das ist nicht so, ist genau wie hier, wir suchen uns ja unsere Wahrnehmung aus, nicht? Es geht nur, wenn Leute unter Schizophrenie leiden, dass sie dann überladen werden von Eindrücken, nicht? Aber wir sind sehr selektiv und das findet auch auf der Astralebene statt. Wenn wir uns fokussieren, zum Beispiel auf eine Person konzentrieren und die Person hat irgendeine Verbindung mit mir durch irgendeine Weise, durch Augenkontakt, dann setzt Telepathie ein, nicht? Also wenn wir mit der Person sprechen wollen, auf der Astralebene, brauchen wir nicht sprechen, wir brauchen uns nur fokussieren und dann sagt der andere einfach Danke oder so, nickt, nicht? Und diese Telepathie ist eine Form der Kommunikation. Wir können auch noch sprechen, natürlich, mit den Leuten uns unterhalten. Aber was sehr stark sich entwickelt, schnell nachdem wir auf der Astralebene sind, wir werden dann ganz schnell uns daran gewöhnen, telepathisch zu kommunizieren. Und es geht auch schneller, nicht? Eindrücke. Man hat einen Eindruck und den Eindruck wirft man dann rüber wie so ein Ball und die Leute nehmen den Eindruck auf. Und das geht, Kommunikation ist viel einfacher, viel, nicht, viel dynamischer auch. Wir brauchen nicht ganze Sätze zu formen. Zum Beispiel, genau, das ist eine ganz, ganz gute Sache, die du da erwähnt hast, Synästhesia. Auf einer bestimmten Ebene sieht man Töne, nicht, oder hört Farben. Und diese multiplexe Wahrnehmung, die fängt auf einer ganz bestimmten Ebene an. Zum Beispiel, als ich nach Hamburg, ans Lechfeld, Kunsthochschule in Hamburg, mich eingeschrieben hatte, da war ein Schüler von Kandinsky. Deshalb wollte ich dahin. Und Kandinsky war Synästhesiker. Nicht? Der hat zum Beispiel die Musik von Schönberg gemalt, nicht? Und dadurch hat seine abstrakte Malerei inspiriert. Und mich hat das damals sehr interessiert und deshalb habe ich mich da einschreiben lassen, weil Kandinsky in diesem theosophischen Philosophie sehr stark beeinflusst war. Also das ist ein riesiges Gebiet, obwohl ich weiß eigentlich wenig von Quanten oder sagen wir mal überhaupt. Das Gedankengebilde, das Gedankengebäude der newtonischen Physik fängt an zu bröckeln, ja. Und neue Gedankenformen etablieren sich, die viel komplexer sind und viel ergiebiger. Und so entwickelt sich unsere Zivilisation, unsere Kultur langsam von Gedankenform zu Gedankenform. Aber in der Meditation geht es nicht um Erfahrung, sondern um eine langsame und schrittweise Umwandlung in ein freudvolles, erfülltes und erleuchtetes Leben. Und das ist die Quelle unseres Seins. Das ist die Grundlage unserer Existenz. Wenn wir diese Grundlage gefunden haben, dann wird sich alles auf diese Grundlage beziehen und dann werden sich unsere Gedanken, unsere Ego, Identifikation diesem Erlebnis oder dieser Findung unterordnen. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie wir wieder eine Kohäsion herstellen, anstatt von Religionsmonumenten irgendwie dominiert zu werden, finden wir alle individuell den gleichen Nenner, auf den wir uns individuell berufen können, ohne irgendwie uns ein Gedankengebäude aufbauen zu müssen. Nicht? Wir brauchen also nicht irgendwie so eine Identität zu schaffen, und automatisch werden wir dann sehen, dass andere Leute, die ein anderes Gedankengebäude, Ego-Gebäude mit sich rumtragen, dass man das viel, viel leichter akzeptieren kann und es einbauen kann in diese Grundlage des erleuchteten Lebens, also mit dem Licht, mit der Klarheit, die unsere gesellschaftliche Grundlage dann bildet. Und darauf werden wir alle automatisch, wenn wir mit der Meditation fortschreiten, darauf werden wir uns dann langsam aber sicher zubewegen, und hoffentlich oder wird es dann irgendwie zu einer irgendwie mal vielleicht umkippen, dass dann diese Form der Wahrnehmung sich mehr etabliert als die versplitterte, vereinzelte Ego-Identifikation, mit denen wir dauernd zusammenkrachen. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Beispiel kennt von dem hundertsten Affen, nicht? Wo eine Gruppe von Affen gelernt hat, süße Kartoffeln zu waschen, glaube ich, war das, nicht? Bevor sie die essen. Und dann hat sich das langsam durchgesetzt. Mehr und mehr Affen haben dann ihre Kartoffeln vor dem Essen gewaschen. Und dann am anderen Ende der Welt fing auch ganz spontan die Affen an, ihre süßen Kartoffeln zu waschen oder so. So glaube ich, es war das. Und so verhält sich das auch mit dem Bewusstsein. Wenn das Bewusstsein, wenn wir auf das Grundbewusstsein draufkommen, dann ergibt das eine bestimmte Schwingung. Und da diese Schwingung grundlegend ist, also Einheitsbewusstsein ist, die alles irgendwie unterbaut, nicht, wird es dazu führen, dass dieses Einheitsbewusstsein so langsam aber sicher irgendwie sich bemerkbar macht. Und besonders wenn eine Gruppe wie diese hier, wo so viele Leute so eine Energie, kohäsive Energie erzeugen, die aufs Einheitsbewusstsein zustrebt oder sich aufbaut, dann wird das Energiefeld sich langsam anderswo bemerkbar machen. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe, unsere wirkliche Aufgabe hier, einfach nur zu sein. Und in dem Sein sind wir mit dem Einheitsbewusstsein verbunden. Und wir brauchen nicht rumlaufen mit Plakaten um Hals und sagen, das Ende der Welt ist nah, oder kommst zu Gott. Wir brauchen nicht predigen, nicht? Wir brauchen nicht andere Leute zu überzeugen. Wir brauchen kein neues Glaubensbekenntnis aufbauen. Wir brauchen uns nicht mit neuen Gedankenformen umgeben und unsere Identität darauf aufzubauen. Wir brauchen einfach nur zu sein. Und in dem Sein sind wir im Einheitsbewusstsein. Und das Einheitsbewusstsein macht die ganze Arbeit dann. Und wir gehen einfach unseren Tag nach, sind zufrieden, haben einen unheimlichen inneren Frieden. Nicht? Wir sind in der Gegenwart. Wir haben keine Furcht, weil die Gegenwart ja nicht weggeht. Die ist immer da, auf die können wir uns verlassen. Nicht? Das, die Realität der Gegenwart ist die stärkste Form der Realität, die es gibt. Nicht? Alles andere sind nur Erfindungen. Nicht? Die Realität siegt immer. Auch wenn es nicht gut für uns aussieht. Auf die Realität kann man sich total verlassen. Nicht? Die geht nicht weg. Und die Realität besteht darin, dass wir im Hier und Jetzt verankert sind. Und nicht nur verankert sind, aber mit Freude diese Realität in uns aufnehmen. In dem Moment, wo wir die Augen aufmachen im Morgen, brauchen wir uns zu sagen, ich bin. Nicht, das ist wirklich. Und mit diesem Ich bin kommt die Freude in unser Herz. Und die Verbindung, die wir mit dieser Realität aufnehmen, ist die Freude. Okay, und die ist sehr zugänglich. Wenn wir uns daran erinnern, an diese Realität, dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, weil die Sorgen ja nur in unserem Verstand existieren. Und irgendwie, wenn wir uns auf die Realität verlassen, dann synchronisiert sich unser höherer Verstand, orientiert sich an diese Realität und macht dann die Entscheidung für uns. Jetzt muss ich jetzt ins Auto gehen, Schlüssel umdrehen und das geht schon ganz automatisch. Oder eine Bewerbung schreiben, der Job gefällt mir nicht mehr. Und das mache ich aus einer Freude heraus, weil ich mich schon darauf freue, dass ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich jetzt was unternehmen kann. Nicht? Das ist für mich ein neues Abenteuer, das anfängt. Zum Beispiel, ich habe für eine Bank gearbeitet in der Grafikabteilung und dann wurde mir gesagt, in drei Monaten bist du gekündigt und ich wurde, ja! Yeah! Und dann fing es an, ich habe dann daran gearbeitet, ja, was mache ich denn jetzt? Wo kann ich, jetzt kann ich endlich mal wieder neu anfangen, was ganz Neues beginnen, das ist ja so aufregend, nicht? Und ich habe dann meine Mitarbeiter angesteckt. Wir waren dann fünf in unserer Abteilung und Ken, alter Freund von mir, der hat dann gesagt, ja, wir können dann jetzt das so machen, wir können unsere eigene Firma aufbauen. Ich sagte, jeder kann das machen, was sie wollen. Wir brauchen keine eigene Firma aufbauen. Und dann hat er gedacht, ja, er kann die Maschinen, die wir da hatten, unheimlich günstig kaufen, weil die ja loswerden wollen. Und da hat er sich schon die Hände gerieben und da schon in seinem Kopf hat er sich schon ein kleines Büroraum ausgesucht, hat schon in diesen 3 Monaten schon Flugblätter entworfen, Werbung gemacht und so weiter, nicht? Und ich dachte, ja, ich werde jetzt Künstler. Ich kann jetzt endlich mal Künstler werden. Und ich hatte dann aus dieser hohen Technologie, die wir da in dem Büro hatten, die Firma hunderte von tausend Pfund gekostet hat, nicht? Da hatte ich dann diese Grafiken entworfen, weil diese Rechner, die mussten ziemlich stark sein, um das so visuell darzustellen. Und ich hatte dann einfach nur so Glaskugeln gemacht, die sehr fotografisch aussahen, aber auch sehr grafisch. Und dann, ich war davon so besessen, dass ich gleich 5000 Karten davon gedruckt habe. Und meine Frau kam nach Hause, da war das ganze Wohnzimmer voller Karton. Sagt die, was machst du denn mit diesen Sachen? Wie werden wir denn wieder los? Dann sag ich, die verkaufe ich und dann werden wir reich. Und naja, meine Frau ist sehr tolerant. Wir haben schon von Anfang an hat sie schon gewusst, ich lasse mich jetzt auf einen Künstler ein. Nicht? Ich muss da viel in Kauf nehmen. Nicht? Und ich habe sie mal gefragt, Julia, wegen meinem Geld hast du mich ja nicht geheiratet. Du hast mich ja geheiratet, weil du mich liebst, nicht? Würdest du mich auch noch lieben, wenn ich kein Geld hätte? Oder so, sagt sie, ja, lieben würde ich doch, aber ich würde dich vermissen. Okay. Ja. Ich wollte damit nur sagen, wenn das Herz Freude hat und man wirklich davon überzeugt ist, dann kann man ganz schnell was Neues aufbauen, weil der Enthusiasmus aus der Freude kommt und aus der Liebe. Und ich hatte dann diese ganzen Karten im Wohnzimmer Und ich bin dann vom Laden zu Laden gezogen und habe die dann verkauft. Und das ging ziemlich schwierig am Anfang, bis ich dann an einen Laden angekommen bin in London, im Long Acre. Das war ein New Age Laden. Und dem habe ich gesagt, hier möchtest du meine Karten verkaufen. Der kam gerade aus dem Laden raus und er sagte, ich habe keine Zeit. Dann hat er sich hier angeguckt. Ja, sag ich, schick mir gleich mal 200 davon. Und dann fing das an und dann eine Woche später hat er mich angerufen, ja, ich brauche nochmal 500, nicht? Die fliegen raus wie frischer Käse aus dem Laden, nicht? Und dann eine Woche später hat er mich wieder angerufen und sagt, Jürgen, willst du von Laden zu Laden gehen oder willst du in den Bahamas am Strand liegen und mit dem Telefon? Da sagte ich, ja, ich möchte lieber in den Bahamas am Strand liegen. Und da hat er gesagt, ich kenne einen Typen, der deine Karten weltweit verkaufen will. Und dann hat das angefangen, mit dem ganzen Laden ging das dann los. Ja, dann Warenhaus. Und dann einmal im Monat habe ich dann, ich hatte inzwischen neue Karten raus, und die habe ich dann verpackt. Und dann wurden die einmal im Monat, brauchte ich nur einmal dahin gehen und dann würden die palettweise verschickt an Großhändler. Und so fing das an, nur aus dieser irren Idee, dass ich enthusiastisch war und mich unheimlich darauf gefreut habe, mich endlich mal das zu tun, was ich wirklich wollte. Und dann ging die ganze Sache los, dann die Karten waren dann in den Läden und dann hat mich ein Verlag angerufen, ein Posterverlag, Athena heißt die. Die haben gesagt, könnte ich mal bitte einen Hintergrund für eins ihrer Plakate machen. Und ich sage, ja, Hintergründe mache ich nicht, nicht. Ich mache nur Plakate. Und dann habe ich, und meine Frau sagte, ja, du bist ein doof. Wieso hast du den Auftrag nicht angenommen? Die verkaufen die doch bei den 1000. Da sagte ich, nee, ich will keine Hintergründe machen. Ich will meine eigenen Bilder machen. Und dann haben die mich ein paar Wochen später angerufen und gesagt, ja, können Sie uns mal ein Plakat machen? Und dann ging es auf einer anderen Stufe weiter. Ich habe dann ein Plakat gemacht von einem Marihuana-Blatt. Das sind so Fraktalenfilmen und das wurde ein Bestseller. Das habe ich sogar in einer Fernsehsendung entdeckt, als Hintergrund auf einer Wand von einem Teenager. Und so ging das dann immer weiter, bis ich dann zum Schluss sagte, ja, ich mache jetzt überhaupt keine kommerzielle Arbeit, jetzt mache ich nur noch, was ich will. Nicht. Und das ging. Und dann alles hat sich irgendwie eingefügt. Und dann habe ich einen Agenten getroffen. Und so weiter hat sich das alles ganz dynamisch aufgebaut. Ich brauchte mir keine Sorgen zu machen. Ich bin nur einfach meiner Vision gefolgt. Nicht? Und ich will nur dadurch sagen, dass wenn man dem Herzen wirklich als sich freudig zuwendet und seine eigene Leidenschaft wirklich entdeckt und sie rausbringt, ob man jetzt sagen wir mal irgendwie Doktor sein will und sich darauf konzentriert, dann wird man nicht nur Doktor, man wird sogar Heiler dann, nicht? Weil die ganze Leidenschaft dann in den Vordergrund und in diesen Beruf einfließt. Oder wenn man Heilpädagoge sein will, wie mein Bruder, der hat seine ganze Leidenschaft daran gesetzt, Menschen, die behindert waren, zu helfen, bis er dann auf einmal seine eigene Klinik hat und dann ein College hatte, aufgebaut aus dieser Leidenschaft, wo er dann hunderte von anderen Heilpraktiker ausgebildet hat. Nicht? Und so kann das laufen, so kann der Erfolg aus jedem Einzelnen hervorgehen, dass sie an sich sich ihrer inneren Kraft treu sind und die dann entfalten. Und wenn man anfängt, jetzt mit seinem Job so sie langsam unsicher zu machen, weil man den eigentlich gar nicht mag, aber man muss das Geld verdienen, nicht? Dann sollte man lieber ein bisschen mehr auf die innere Stimme hören und sehen, wo sie dich hinführt. Nicht? Und dann stellt sich was Interessantes ein. Da kommen sympathische Energieströme auf dich zu. Ja, und auf einmal merkst du wirst davon unterstützt, von diesen Energieströmen. Dann kommt ein Telefonruf an, da werden neue Verbindungen, triffst dann neue Leute, die sagen dir dann was und so weiter. Also dieser Energiestrom des Seins, nicht, der Realität, die hat ihre eigene Energie, besonders wenn sie im Einklang ist mit dem Herzen, was du sowieso schon bist. Und jeder von uns hat irgendwie so einen eigenen Energiestrom, den wir dann einsetzen können. Ja, ich würde sagen, die Meditation war mir unheimlich hilfreich, weil ich viel, viel weniger Ablenkung hatte durch alte Gedanken oder dass ich mir Kummer gemacht habe, ja, was habe ich denn gestern wieder falsch gemacht? Und das dann wieder verarbeite und darüber nachdenke. Und das ist einfach alles Zeitverschwendung. Nicht? Oder dass ich mich, was soll ich denn morgen machen? Wie soll ich denn jetzt das Geld? Wie komme ich denn jetzt mit meinen Kollegen klar? Ich habe dann kleine Auseinandersetzungen im Büro. Ach Gott, ja, was sage ich denn nur? Und so weiter. Während man im Hier und Jetzt ist, dann hat man keine Sorgen mehr. Dann weiß man automatisch, wie man sich verhält. Weil man dann, der Typ, der dich irgendwie, wie heißt die, Bullies oder so, der dich irgendwie dominieren wollte, dann geht man einfach so wie Wasser an die Leute und da gibt es keinen Angriffspunkt mehr. Nicht? Vielleicht braucht man nur noch innerlich zu lachen oder so. Nicht? Das ganze Verhalten verändert sich langsam. Nicht? Man wird gelassener, man wird weicher in dem, wo man nicht so stark angegriffen werden kann. Nepomuk hat vorhin am Tisch was erzählt, nicht? Das war sehr interessant, dass er konnte nicht angegriffen werden, sagtest du, weil er neutral war. Ja. Ja, und genau, und darum geht es, die Neutralität, die Erfahrung, die ich am Anfang hier erzählt hatte, die Einheit der totalen Neutralität. Da gibt es keine Bewertung, da gibt es noch nicht mal Eigenschaften. Und es ist alles totale Klarheit. Und das ist die Grundlage der Meditation, dass wir auf diese Grundlage der Einheit, der Klarheit kommen, wo alles neu anfängt. Nicht? Und wenn man in dieser Position ist, in diesem Meditationsverhalten, dann ist das so, wenn man jetzt jeden Morgen zur Arbeit geht, den gleichen Weg fährt, das Auto anstellt, ausfährt und so weiter, dann ist jeder Weg zur Arbeit jedes Mal ein total neues Erlebnis. Es gibt keine Wiederholung. Sogar wenn wir Routinearbeiten machen oder Routinen nachfolgen, es gibt keine Wiederholung. Alles ist neu. Jede Tat ist total neu. Und dadurch macht sich dann eine Freude langsam bereit, nicht? Die einem dann begleitet. Ich muss ehrlich sagen, ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe noch nie in einer Fabrik gearbeitet. Nicht? Also wenn jemand sagt, ja, dann komm erst mal in meine Firma und mach mal das den ganzen Tag. Wie fühlst du dich dann? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich dann irgendwie in so einen Trance-Zustand und in eine außerkörperliche Erfahrung reinkommen würde oder was mit mir passieren würde. Nicht? Also ich möchte keine neuen Grundregeln aufstellen, dass dann jemand ankommt, sich bei mir beschwert, ja Jürgen, ehrlich gesagt, das funktioniert nicht. Ich will mein Geld wieder haben. So, aus diesem, jetzt können wir vielleicht das als Grundlage nehmen. Ich möchte eine Meditationstechnik einführen, die schon tausende von Jahren alt ist, aber die baut sich darauf auf, dass im Grunde genommen jedes Wort, das wir benutzen, besonders starke Wörter, eine Schwingung hat. Okay? Und dass man, wenn man, und jedes Wort hat eine Seele. Okay? Und wenn man die Seele des Wortes findet, dann wird es zu einem Mantra. Und dann kann man die Seele des Wortes dazu benutzen, zur Meditation. und uns an die Urkraft, das Wort, das bringt dann uns zur Urkraft des Wortes, zum Entstehungspunkt des Wortes. Okay? Und wie diese Meditation funktioniert, die heißt übrigens Samyama, die Technik, und zwar fängt das damit an, dass wir uns dann stufenweise da mit diesen Worten beschäftigen. Und wir brauchen diese Worte gar nicht lange zu benutzen, im Gegenteil. Wir sollen sie nur so lange benutzen, damit meditieren, wie wir dieser Energie bewusst sind. Zum Beispiel sagen wir mal das Wort Stärke. Wenn wir die Wurzel dieses Wortes erfahren, Stärke, wenn wir das in uns aufnehmen und diese Stärke fühlen, nicht in unserem Gewahrseinsfeld, wir hören dann auf, Jürgen zu sein oder die Person, die wir normalerweise sind. Wir werden dann nur uns mit der Seele dieses Wortes verbinden und das Wort von innen heraus fühlen, okay, bis das Wort uns Stärke bringt. Und diese Stärke, zu dieser Stärke werden wir dann, und diese Stärke werden wir dann ausstrahlen auf das morphische Feld, auf unsere Aura und auf unsere Umwelt. Und wir brauchen uns an dieses Wort nicht anhaften. Sobald diese Stärke, die innere Kraft dieses Wortes sich auflöst, lassen wir das Wort einfach sein. Dann geben wir das Wort auf. Okay? Also das kann sein, dass so eine Meditation ein paar Sekunden dauert oder ein paar Minuten. Es kommt darauf an, wie stark wir uns mit dem Kern dieses Wortes verbinden.
Das war Time of Change, der Podcast, der Veränderung in deine Ohren gebracht hat. Wir hoffen, dass du von unserer Reise inspiriert wurdest und neue Wege entdeckt hast, um dein Leben zu verbessern. Vergiss nicht, dass du jederzeit zurückkehren kannst, um weitere inspirierende Inhalte zu entdecken. Denk daran, uns zu folgen, zu liken und zu teilen und respektvolle Kommentare zu hinterlassen, damit auch andere von dieser Reise profitieren können. Neue Folgen gibt es jede Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Moderation und technische Soundbearbeitung Matthias Reiter. Musik Future Technology bei Maxco Music. Redaktion Britta Wisniewski. Für weitere Informationen besuch bitte die folgenden Seiten: LCC Seminare GmbH unter www.lcc-seminare.de und Time of Change TV unter www.time-of-change.tv.